Also diese Predigt über Teil 7, unsere kleine Serie über die Significance, Bedeutsamkeit, Sinn, Vortrefflichkeit im Leben und so weiter, geht um ein Thema, das irgendwie interessant ist und ich hoffe, es ist irgendwie durchsichtig am Ende, was es ist. Ich wollte es irgendwie austeilen oder irgendwie euch vorstellen, meine Gedanken dazu in einen Dreier-Schritt. Und dieser Dreier-Schritt wäre erstmal die Lüge, das Schlachtfeld und die Sendung. Die Lüge, das Schlachtfeld und die Sendung. Und das Erste ist, geht es um die Lüge. Also irgendwie etwas, was uns davon abhält, auch wirklich Significance zu finden in unserem Leben. Jetzt. Genau. Und es gibt, ich würde sagen, drei Lügen haben drei Teile. Oder es ist eine Dreier-Lüge. Die erste Lüge ist die Anklage. Irgendwie, du bist schuld. Du bist schuld. Nicht irgendwie dieser Gedanke, dass immer wieder, also das ist so eine Art Skriptsatz, das ganz tief in uns manchmal sitzt, in unserem Herzen, ohne dass wir es vielleicht sogar formulieren. Irgendwie, ich bin schuldig, ich bin verantwortlich für das, was ich alles so gemacht habe und deswegen habe ich einen geringen Wert irgendwie und fast unbewusst, Gott schuldet mich oder klagt mich die ganze Zeit an. Das ist irgendwie der Ankläger. Manchmal nennt Jesus den Teufel den Ankläger. Er ist der Ankläger, nicht der ständig uns Vorwürfe macht. Und wir manchmal denken, es ist aber Gott, der uns die Vorwürfe macht. Weil wir einen geringen Selbstwert haben. Nicht? Und dann kommt aber so ein schöner Satz, wie wir in dem Psalm heute gehört haben. Er führte mich hinaus ins Weite, er befreite mich. Warum? Denn er hat an mir gefallen. Oder, wie wir im Evangelium dann gehört haben, ist mir gerade aufgefallen, ist mir vorher nicht so aufgefallen, aber so regelrecht ins Gesicht gesprungen, dieser Satz von Jesus, wo er dann sagt, seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Seid ihr nicht viel mehr wert als diese Vögel des Himmels und all diese anderen Tieren und die Pflanzen und alles, seid ihr nicht viel mehr wert als das alles? Letzte Woche haben wir darüber gesprochen, dass wenn du mal den ganzen Mist und die ganzen Fassaden und die ganzen Dinge, die dich aufregen über einen anderen Menschen mal wegkratzt, dann wirst du etwas entdecken, das wahnsinnig kostbar ist. Unglaublich kostbar. Gott hat dich geschaffen als seinem Abbild, aber auf eine Art und Weise, wie es niemand anders reflektiert. Nicht nur du so kannst Gott auf diese Art und Weise reflektieren, wie du es machst, nicht? Weil du einzigartig bist für ihn. Also erste große Lüge ist die Anklage. Dann kommt die nächste Lüge, die wir heute in den Lesungen befinden, finde ich, oder das Gegenteil, ist die Angst. Also nicht nur du hast alles irgendwie schlecht gemacht, sondern du kannst nichts. Eigentlich kannst du gar nichts. Nicht? Eigentlich bist du ziemlich wertlos, nicht? Weil du kannst nichts leisten und schau mal, wie der singt oder wie der seine Prüfungen schafft oder wie der auf die Kinder aufpasst oder wie der oder die, keine Ahnung, irgendwas anderes machen. Eigentlich kannst du gar nichts. Du wirst nichts erreichen im Leben. Du stehst alleine auch irgendwie gegen die Welt, nicht? Du musst alles kontrollieren, selbst versuchen, alles zu schaffen und du hast Angst, weil ich natürlich weiß, das schaffe ich ja gar nicht. Das schaffe ich ja gar nicht. Ich kann das nicht alles in die Hand haben. Ich kann mein Leben nicht in die Hand haben. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich finde es sehr wahr, was die Heilige Schrift sagt, sogar über den Heiligen, nicht der Heilige, oder wie es die Heilige Schrift nennt, den Gerechten, der fällt 7-mal am Tag auf die Nase. 7-mal am Tag. Und wenn ich denke, ich bin so hier, ich muss alles kontrollieren und so, wenigstens 7-mal am Tag bin ich damit konfrontiert. Also das bin ich ja gar nicht. Das bin ich ja gar nicht, was ich mir vorgestellt habe. Und irgendwie, und da habe ich aber dann Angst vielleicht, weil ich habe irgendwie Vorstellungen von mir selbst, irgendwelche Erwartungen an mir selbst, die ich irgendwie erreichen muss. Oder andere stellen mir diese Erwartungen, nicht? Andere geben mir diesen Druck und sagen, du musst das und das und das und das schaffen. Und das ist eine, sorry für den Ausdruck, eine dreckige Lüge. Es ist eine Lüge. Es ist eine wirklich große Lüge. Gott arbeitet nicht mit Angst. Wo die Liebe gibt, gibt es keine Angst, sondern die Liebe treibt die Angst aus. Ich sage der erste Johannesbrief. Und da finde ich so schön, auch was Deva im Psalm da gesungen hat, was uns der Psalm heute vorstellt. Er ist mein Fels, meine Hilfe, meine Burg. Er, also ich muss nicht mein eigener Fels sein. Das ist die frohe Botschaft, dass wir Gott sei Dank nicht unser eigener Gott sein müssen. Nicht? Manchmal, also so ein Gespräch mit Atheisten und ja, niemand was vorwerfen zu wollen, nicht manchmal versteht, warum man jemand so in eine Ecke kommt. Aber manchmal hat man so den Eindruck, man sieht als Atheist Gott als Konkurrent. Nicht? Gott als Gefahr für mich, für meine Selbstverwirklichung. Und man hat Angst vor ihm irgendwie sogar. Und das versucht, ja, das ist die alte Versuchung, die Schlange versucht das mit Eva, nicht? Und mit Adam. Nicht? Ihr müsst Angst haben vor diesem Gott. Und weil er könnte ja nicht euch etwas vorhalten, was euch zusteht. Ihr müsst selber diesen Apfel ergreifen. Ihr müsst alles kontrollieren. Ihr müsst alles in die Hand haben. Und natürlich sind wir aber nicht Gott. Und deswegen können wir nicht alles in der Hand haben. Und deswegen nicht sind wir, vielleicht haben wir dann Angst, wenn wir das Leben begegnen einfach. Nicht, weil ich denke, das schaffe ich nicht irgendwie. Und Gott möchte uns mit Vollmacht zusprechen, mit der Vollmacht seines Wortes. Ich bin dein Fels. Ich bin deine Hilfe. Ich bin da für dich. Ich bin deine Burg. Ich bin deine Burg. Und dann die dritte Versuchung, die dann kommt. Was wir da gehört haben in der ersten Lesung. Tut mir leid an die Leser heute. Ich glaube, ich habe eingeteilt, Mareike hat eingeteilt. Ich weiß nicht, wer noch alle irgendwie Lesungen eingeteilt hat heute. Also eigentlich wollten wahrscheinlich alle heute lesen. Oder wollten eigentlich gar nicht lesen, aber wir haben sie dazu gezwungen. Anyway, und dann heißt es hier, Zion sagt, der Herr hat mich verlassen, Gott hat mich vergessen. Zion sagt, der Herr hat mich verlassen, Gott hat mich vergessen. Die dritte Lüge. Irgendwie der Scham oder die, wie sagt man auf Deutsch? Shame. Der, die, das, Scham. Wie? Die Scham, oder? Das Scham. Der Scham. Die Scham. Whatever. Also, Scham. Okay. Auf jeden Fall nicht die Lüge des Schams. Du bist nichts wert. Also, erste war, du bist schuld. Zweitens, du kannst nichts. Und drittens, du bist nichts wert. Du bist nichts wert. Niemand will mit dir etwas zu tun haben. Du hast nichts dieser Welt zu bieten. Du hast nichts beizutragen. Du bist nicht interessant. Ob du da bist oder nicht, eigentlich ist es wurscht. Nicht? Wir haben 5 Milliarden Leute, einer oder mehr oder weniger. Es ist irgendwie nicht wichtig. Und sieh und sag, der Herr hat mich verlassen, Gott hat mich vergessen. Und dann kommt dieses herrliche Wort. Kann denn eine Frau ihr Kindlein vergessen? Eine Mutter ihr leiblichen Sohn? Und selbst wenn sie ihn vergessen würde, ich vergesse dich nicht. Spruch des Herrn. Wo er auch wiederum mit seiner Vollmacht uns zusprechen möchte, ich habe dich nicht vergessen. Du bist mir wahnsinnig wichtig. Ich möchte nicht ohne dich leben. Und gerade auch du in deiner Unzulänglichkeit, auch gerade du mit deiner Angst, gerade auch du mit deinen Problemen und Schwierigkeiten, Herausforderungen, du bist mir wichtig und ich liebe dich, wie du bist und nicht, wie du dir dich vorstellst oder wie andere dich vielleicht vorstellen. Ich liebe dich, wie du bist. Und ich liebe dich so viel mehr, als eine Mutter es tun könnte. Oder einen vielleicht einen Ehepartner, als ein Ehepartner. Ich liebe dich so viel mehr als das. Für mich ist immer wieder schön, als Priester das zu erfahren, gerade wenn ich Beichte hören darf, nicht auch jetzt zunehmend also näher die Fastenzeit kommt. Und wie Menschen auch immer wieder erfahren dürfen in diesem Sakrament, gerade in dem Moment, nicht, wo du dich sozusagen mal die Masken weggerissen hast und den ganzen, ja, dieses Vormachen einfach mal weggetan hast und dich mal zeigst vor Gott, wie du wirklich bist. Und dass dann Gott nicht sagt, du schaust so aus, ja, okay, dann kannst du rausgehen aus dem Beistuhl, ciao. Sondern gerade in dem Moment mache ich eine Erfahrung, geliebt zu sein, um meiner selbst willen, in meiner Unzulänglichkeit, in meiner Schwäche, in meiner Gebrechlichkeit. Ich liebe dich, deswegen gebe ich mein Leben für dich hin, sagt dann Jesus zu uns. Und dieses Kreuzgeschehen wird erneut für mich gegenwärtig, für mich, für niemand anders. In diesem Augenblick. Wunderschön. Also das ist die Lüge. Und dann haben wir das zweite, zur zweiten Schritt irgendwie, ist, das Schlachtfeld. Das Schlachtfeld. Papst Johannes Paul II. Sagte mal, das Herz ist ein Schlachtfeld zwischen Egoismus und Liebe. Das Herz ist ein Schlachtfeld. Und du kannst nicht zwei Herren dienen. Du kannst nicht zwei Herren dienen. Also Gott, der irgendwie zu uns kommt und sagt, ich liebe dich, wie du bist. Ich liebe dich mit deiner Unzulänglichkeit, allem. Und zugleich möchte ich dir mit meiner Vollmacht, mit meiner Allmacht irgendwie zurufen, erinnere dich, wer du bist. Du bist eine Tochter Gottes. Du bist ein Sohn Gottes. Und ich habe dich zu Großes gerufen. Nicht für irgendwelche mittelmäßigen Sachen. Ich habe etwas ganz Großartiges für dich vor und ich habe es in dir hineingelegt, schon in der Taufe. Und eigentlich vor aller Ewigkeit habe ich an dich gedacht. Vor der Erschaffung der Welt hat er uns ausgewählt in Christus, um heilig und makellos zu sein vor sein Angesicht. Nicht? 1. Epheser, also am Anfang des Epheserbriefs, Kapitel 1. Nicht? Er von aller Ewigkeit hat uns ausgewählt, um heilig und makellos zu sein vor seinem Angesicht. Das ist so ein bisschen so fromme Sprache für ein vortreffliches Leben der radikalen Liebe. Nicht? Gestern, letzte Woche haben wir gesprochen über kreative Extremisten, nicht? Wenn sich jemand erinnert. Und Gott weiß, nicht, was auch Johannes Paul II. Immer so schön betont hat, nicht der Menschen Christus, ja, er spricht zu ihnen aus seiner Schwäche, aber ich sage euch und erinnere euch, alle, mit denen ihr zuhört, in Christus hat der Mensch ein Anrecht zu seiner eigenen Größe, eine Größe, die ihn übersteigt, und die Menschheit und die Welt und die Kirche hat ein Anrecht auf solche Menschen. Nicht? Also das heißt, in diesem Schlachtfeld, also er will nicht, dass wir diese Schlacht verlieren. Und darum geht es natürlich auch um eine Wahl, Gott oder den Mammon. Mammon war einfach es kommt aus dem Hebräischen, Aramäischen, und heißt so viel wie Besitztum. Und vielleicht auch, ist man nicht mehr ganz sicher, der Ort, wo ich meine Sicherheit suche. Aber Jesus hat es sehr wohl auch auf diesen zweite Bedeutung, nicht der Ort, wo ich meine Sicherheit suche, getroffen, weil die Frage ist halt, wo suche ich meine Sicherheit? In Gott oder in den Mammon? Wo suche ich meine Sicherheit? Und eben deswegen kommt halt dieser Spruch, nicht? Also entweder oder, nicht? Gott oder den Mammon. Du musst auch entscheiden in deinem Leben, nicht? Aber das versteht man, glaube ich, nicht, diese Aufforderung Gottes, wenn man den ersten Teil, was wir heute gesprochen haben, über die Lüge nicht im Richt. Also das heißt, wenn man den Kontext nicht versteht, dann ist das eine Überforderung. Und dann scheint es wieder wie Anklage zu sein. Aber ist es nicht. Gott möchte uns nicht anklagen, hey, du machst alles falsch, du entscheidest dich ständig für den Mammon. Sondern es ist eine Erinnerung an uns, wer wir eigentlich sind und zu was wir berufen sind und was wir tun können mit seiner Hilfe, mit seiner Kraft, mit der Gnade, die uns wirkt. Und dann kann man vielleicht auch besser verstehen, okay, diese Entscheidung jetzt für Gott und gegen den Mammon ist nicht aus einem Leistungsdenken heraus, sondern aus einem Überwältigtsein aus der Liebe heraus. Nicht? Ich möchte jetzt antworten aus voller Freiheit auf Gottes Liebe. Ich möchte versuchen, meine Sicherheit in Gott zu suchen und eben nicht in den Mammon. Ja gut, und hier, ja, wie soll ich sagen, es geht halt auch um das Thema des Geldes. Ich war am Donnerstag im Gebetshaus in Augsburg zufällig, weil ich bin ein bisschen verrückt diese Woche. Ich bin am Donnerstag in der Früh in die Schweiz gefahren, hatte dort ein Mittagessen und dann bin ich dann am Nachmittag nach Augsburg gefahren und dann gestern wieder zurück nach Wien. Und ich habe gehört, es gibt ich habe auch noch einen Sektenempfang in der Nähe von Salzburg besucht am Abend, das war auch noch dabei. Und Leute, es war der Anfang von einem Eheseminar und Leute haben mir gesagt, ach, schön, dass du da bist, Father George, großartig. Und sagt, nein, ich bin nicht da für das Seminar, ich bin nur da für den Sektenempfang. Weil ich habe gehört, es gibt einen Sektenempfang. Das hat alles eine rationale Erklärung. Aber was ich sagen wollte, ist halt, am Nachmittag war ich halt in Augsburg und lustigerweise war es zufällig der Donnerstag, wo sie auch immer ihren Gebetsabend haben und da war die Lehre zufälligerweise über das Geld. Nicht wegen der Lesung heute oder gar nichts. Und diejenige, die halt gesprochen hat, gesagt, ja, ich in der Johannes Hartl, wir wollen schon lange über das Geld reden. Ich habe gedacht, naja, eigentlich ich auch. Ich wollte schon. Und am Donnerstag und Sonntag und am Samstag muss ich eigentlich über das Geld reden, weil es ist, Jesus redet über das Geld. Ja? Und er redet einfach wahnsinnig viel über dieses Thema. Und ich habe gefragt, ja, warum denn eigentlich? Und ich denke einfach, weil das Geld, das Thema Geld auch einfach ein, ein Test ist. Es ist ein bisschen ein Test zu schauen, wie frei sind wir denn wirklich. Natürlich ist nicht das Wichtigste und der einzige Bereich, obwohl auch, ich glaube, in weiß ich, einer der Briefe von Paulus, kann ich mich nicht mehr erinnern, oder Jakobus sagt nicht, dass die Habsucht ist die Quelle allen Übels. Also schon eine starke Aussage irgendwie. Nicht dieses, also mit dem Geld hört halt der Spaß auf, oder? Also irgendwie, du kannst über alles reden mit mir, aber nicht über mein Geld. Und dass Jesus sagt, hey, dass dein Geld, was du machst mit deinem Besitztum, gehört auch rein in diesem Thema Freiheit, innere Freiheit, das fällt uns manchmal vielleicht ein bisschen schwer. Also was ich hier sagen will, if you want significance, sei kein Sklave des Geldes, sondern sei ein Sohn des Königs. Nicht? Und wir müssen halt entscheiden, Gott oder den Mammon. Nicht? Möchte ich ein Sohn des Königs sein oder möchte ich ein Sklave des Geldes sein? Und du sagst mir vielleicht, ja, ich bin Student, ich bin sicherlich kein Sklave des Geldes. Wenn ich ein bisschen hätte, dann wäre meine Wohnung ein bisschen besser ausschauen. Ich war, am Donnerstagabend haben mich irgendwelche Studenten dann auch übernachten lassen bei denen. Total nett. Und die Wohnung sah aus, und ich sage, wow, ja. Die Studenten manchmal, die gehen durch harte Zeiten, nicht wahr? Also die haben es manchmal nicht so einfach. Und das stimmt natürlich. Und trotzdem, wenn wir überlegen, worüber denke ich nach? Wo suche ich meine Sicherheit? Was sind meine größten Sorgen? Kann es nicht sein, dass auch manchmal ist dieses Thema, nicht, was werde ich anziehen? Was werde ich essen? Also wir suchen Sicherheit ständig in irgendwelchen materiellen Dingen. Nicht unbedingt in dem Groschen oder in dem Cent oder in dem Euro. Aber in den materiellen Dingen sehr wohl. Und hier ist ein Test. Gott möchte uns helfen, einen Test zu bestehen, weil er uns Größeres für uns vorhat. Er hat Größeres für uns vor als das. Ich habe vor kurzem Edith Stein gelesen. Manche von euch kennen sie, war eine Klosterschwester, Karmelitin, Philosophin. Schülerin von Husserl in 43 von den Nazis umgebracht, 42. Und sie sagt Folgendes in einem Vortrag, bevor sie ins Kloster gegangen ist. Gottes Kind sein heißt, an Gottes Hand gehen, Gottes Wille nicht den Eigenwillen tun, alle Sorgen und alle Hoffnung in Gottes Hand legen. Nicht mehr um sich und seine Zukunft sorgen, darauf beruht die Freiheit und Fröhlichkeit des Gotteskindes. Interessant, wie sie verbindet Fröhlichkeit, Freiheit mit dieser Sorglosigkeit. Wie wenige auch von den wahrhaft frommen, selbst heroisch Opferwilligen besitzen sie. Sie gehen immer niedergebeugt unter den schweren Last ihrer Sorgen und Pflichten. Alle kennen das Gleichnis von den Vögeln unter dem Himmel und den Lilien auf dem Felde, was wir gerade gelesen haben, nicht wahr? Aber wenn sie einem Menschen begegnen, der kein Vermögen, keine Pension, keine Versicherung hat und doch unbekümmert um seine Zukunft lebt, dann schütteln sie den Kopf wie über etwas Ungewöhnliches. Freilich, wer von dem Vater im Himmel erwartet, dass er ihm jederzeit für das Einkommen und die Lebensverhältnisse sorgen werde, die er für wünschenswert hält, der könnte sich schwer verrechnet haben. Nur dann wird das Gottvertrauen unerschüttert standhalten, wenn es die Bereitschaft einschließt, alles und jedes aus des Vaters Hand entgegenzunehmen. Er allein weiß ja, was uns gut tut. Und wenn einmal Not und Entbehrung angebrachter werden als behaglich gesichertes Auskommen oder Misserfolg und Verdemütigung besser als Ehre und Ansehen, dann muss man sich auch dafür bereithalten. Tut man das, so kann man unbelastet durch die Zukunft der Gegenwart leben. Wow, also das ist total tief, ich sage überhaupt nicht, dass ich da bin, weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde das ziemlich cool, was sie da sagt. Also so eine innere Freiheit zu haben, nicht, um sich dann offen zu halten für die Significance, die Gott einem geben möchte. Like, wow. Und dann der letzte kurze Gedanke noch, aus unserer zweiten Lesung heute, und zwar eben, das ist diese Sendung oder die Vision, die Gott für uns jetzt hat. Wir haben gesprochen über die Lüge, wir haben gesprochen über den Schlachtfeld, sozusagen das ist ein Test, den wir bestehen müssen, um dann in diese Vision Gottes für unser Leben eintreten zu können, diese Sendung Gottes. Und das ist hier, als Diener Christi soll man uns betrachten, als Verwalter von Geheimnissen Gottes. Also Verwalter sein, jeder, der mich kennt, weiß, es ist ungefähr, also ich mache es halt, was ich machen muss, aber manche lieben Verwaltung, ist auch ganz okay, jeder ist halt anders. Aber mich inspiriert das Wort Verwalter persönlich jetzt nicht wahnsinnig. Vielleicht euch inspiriert es sehr, aber auf jeden Fall, der Punkt ist halt, die Idee dahinter finde ich halt super stark, nicht großartig, nicht? Weil Gott sagt uns, schau mal, du bist ein Sohn des Königs. Du hast alles, weil du den Vater hast, weil er dich dir ja gegeben hat, weil er auch dir heute in der Messe neu sagen wird, dass mein Leib, der für dich hingegeben ist. Du darfst ihn empfangen, er ist deins. Mein Geliebter ist mein und ich bin sein. Das heißt, alles, was ich habe, was er hat, gehört auch mir, nicht verlorener Sohn. Vielleicht erinnert ihr euch, wie der Vater da spricht. Und deswegen ist, was er hat, auch meins. Und seine Vollmacht und seine Kraft, er möchte mir die schenken, um wirklich einen Impact in dieser Welt zu machen, um wirklich Significance zu haben in dieser Welt. Aber das heißt erstmal loslassen von mein eigenen Gott sein wollen, Dingsbums, nicht? Weil das bringt uns einfach nicht weiter. Da bin ich versklavt letztendlich. Ich bin nicht frei. Bin ständig in meine Sorge. Edith Stein sagt es so total tief, müsste man ein paar Einzeltage darüber halten wahrscheinlich, oder? Wie die ersten Menschen aus der Gotteskindschaft in die Gottesferne fallen konnten, so steht jeder von uns immer auf des Messers Schneide zwischen dem Nichts und der Fülle des göttlichen Lebens. Und früher oder später wird uns das auch subjektiv fühlbar. Wir stehen immer in jedem Augenblick vor dem Messerschneide zwischen dem Nichts. Jedes Mal, dass ich mich für den Mammon entscheide, verfällt meine Significance wieder ins Nichts hinein. Ja? Dieser Moment wird bedeutungslos für die Ewigkeit und für diese Welt sein. Aber wenn ich mich für Gott entscheide, dann entscheide ich mich immer neu für die Fülle des göttlichen Lebens, für die Fülle an Liebe, für die Fülle an Erbarmen, für die Fülle an seiner Barmherzigkeit, seine Kraft und seine Stärke. Und daher möchte ich euch einfach einladen, dass wir jetzt auch gerade nicht, wir sind kurz vor Fastenzeit, es kommt immer näher, aber dass man vielleicht jetzt überlegt, okay, was kann ich jetzt tun, um mich wirklich in diesen Geheimnissen Gottes da, also ein Verwalter zu sein, nicht austeilen zu dürfen unter meinen Mitmenschen. Und das Erste, was ich sagen würde, ist, was wir jetzt ein paar Mal schon gesagt haben in diesem Impuls: If you want significance, be a son of the king. Nicht? Wenn du Significance willst, dann sei ein Sohn des Königs. Ergreife deine Identität, wer du bist. Das heißt, lass dieses Wort Gottes in deinem Herzen wirken. Lass es dir ins Herz hineinsprechen. Nicht? Wir haben in den Alleluja-Vers nämlich gerade das gehört. Lebendig ist das Wort Gottes und kraftvoll. Und kraftvoll. Nicht? Das Wort Gottes ist eine Macht Gottes. Und deswegen, wenn immer ich diese Lügen höre, du bist nichts wert, du kannst nichts, du bist schuld, dass wir das Wort Gottes ergreifen, uns auch solche Sätze wieder ins Zusprechen lassen. Du bist mein Fels. Könnte eine Mutter ihr Kind vergessen? Bist du nicht viel mehr wert als all das? Und es ist ja nicht nur irgendjemand, der zu mir spricht, sondern es ist dieses Wort Gottes, das eine Kraft und eine Macht Gottes ist, nicht? Und gerade vielleicht in solchen Momenten, wo ihr versucht seid, die Lügen zu glauben, spricht euch oder lasst Gott zu euch reden durch die Heilige Schrift. Und vielleicht auch deswegen wäre es cool, schöne Idee, in der Fastenzeit wieder vielleicht neu mal die Bibel in die Hand zu nehmen und ein bisschen zu lesen jeden Tag. Das wäre das eine. Und das zweite, was ich euch vorschlagen möchte, ist, versucht doch mal ein bisschen mit diesem Test-Ding, also zweiter Punkt, ja, Gott und Mammon-Ding, da ein paar Experimente zu machen, zu schauen, wie frei ich bin. Und im Alten Testament gab es zum Beispiel den Brauch, dass man 10% seines Einkommens spendet, Gott gibt, irgendwo, egal wo. Ja. Wir sind aber im Neuen Testament, eigentlich, wir sind nicht mehr mit diesem 10%-Ding, sondern wir wollen uns einfach öffnen für das, was Gott für mich möchte. Und das kann vielleicht 7% sein, das kann vielleicht 20% sein. Ich kenne jemanden, nicht also eine von euch, zum Beispiel Rick Warren, der hat jedes Jahr 1% mehr geben. Das ist wahnsinnig praktisch, aber ich glaube, es ist irgendwie auch mal ein gutes Experiment zu schauen, wie frei ich bin. Fang mal mit 10% an. habe ich wirklich das Vertrauen, dass Gott mir dann trotzdem das gibt, was ich brauche? Leg vielleicht 10% auch zurück, auch nicht schlecht. Tu Dinge, nicht, es waren ein paar die Ideen, die ich hier auch aufgeschnappt habe im Gebetshaus am Donnerstag, fand ich halt gut, also ein paar praktische Ideen, dass man halt nicht gerade dieses spontane Einkaufen, nicht, ich gehe in den Einkaufladen und es juckt mich gerade, irgendwie etwas zu kaufen, statt mit meiner Liste in Einkaufsdings da hineinzugehen, einfach nur das zu kaufen, was ich jetzt wirklich brauche. Also vielleicht da mal ein paar, nochmal, ist es nicht das Wichtigste, ist es nicht das, also ja, aber ist es ein guter Test, wo ich mal schauen kann, wie frei bin ich denn wirklich? Ja? Und vielleicht kann man da mal ein paar Dinge machen, dass ich ein Budget habe, zum Beispiel im Haushalt. Anyway, also das wären so ein paar praktische Gedanken. Und dass wir wirklich immer wieder neu, nicht zuerst das Reich Gottes aber auch suchen. Ich suche zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit. Also es geht nicht nur darum, dass ich jetzt die gewisse Dinge nicht tue, sondern vor allem, dass ich ja gewisse Dinge tue und dann vielleicht auch neu offen bin, wo will Gott, dass ich mich mal mein Geld gebe, vielleicht auch, sondern ein bisschen meine Zeit. Manchmal ist das mit der Zeit viel schwieriger, nicht, als jemand Geld geben. Ja. Geld kann man schnell mal jemand geben, aber mal 15 Minuten mit diesem Bettler auf der Straße zum Beispiel zu reden, statt jetzt nochmal schnell 50 Cent zu geben, ist viel schwieriger manchmal, oder? Also, ja. Also, Hauptgedanke von diesem Abschluss, Impuls zum Thema Significance. Wir hatten das allererste Mal, nehme deine Identität in Anspruch, und wir machen jetzt eigentlich voll den Kreis. Wir kommen wieder zurück zu diesem ersten Thema. Zweite Woche war lebende Wirklichkeit. Drittens war, sei demütig. Viertens war, geh in die Tiefe, sei stark, sei mutig, be strong, be brave, kreative Extremist, das war letzte Woche. Und heute, ja, sei Sohn des Königs, sei Sohn des Königs. Und indem du frei wirst, indem du deine Identität als Sohn in Anspruch nimmst, nicht? Und da möchte ich einfach uns allen einladen und den Herrn bitten, dass er uns da die Kraft und die Stärke dazu gibt.